Das Daily News Briefing von Artikli. Die Nachrichten des Tages kompakt auf den Punkt gebracht.
Also, zur Politik haben wir heute ein paar interessante Entwicklungen. Da ist zunächst mal diese föderale Modernisierungsagenda, die Bund und Länder beschlossen haben. Friedrich Merz spricht von einem großen Wurf.
Genau, und der Nationale Normenkontrollrat hat das auch begrüßt. Lutz Gobel, der Vorsitzende, sagt, es sei ein konkretes Maßnahmenpaket zur Entlastung der Vollzugsbehörden gelungen. Es geht wohl um weniger Bürokratie und bessere Digitalisierung der Verwaltung.
Wobei Gobel auch mahnt, dass deutlich weiterreichende Schritte möglich gewesen wären. Er erwähnt Vereinfachungen bei Wohngeld, BAföG oder der Fahrererlaubnis. Besonders interessant finde ich seinen Punkt zur antragslosen Verwaltung.
Was meint er damit konkret?
Er spricht davon, dass man die antragslose Bereitstellung von Kindergeld bereits jetzt hätte verbindlich festlegen können. Also, dass der Staat Leistungen automatisch bereitstellt, ohne dass Bürger erst einen Antrag stellen müssen.
Das wäre wirklich eine grundsätzliche Modernisierung. Was für ein Gremium ist denn dieser Normenkontrollrat genau?
Das ist ein unabhängiges, ehrenamtliches Beratergremium mit 10 Mitgliedern. Deren Aufgabe ist es, sich für weniger Bürokratie und eine digitale Verwaltung einzusetzen. Dann haben wir noch eine beunruhigende Entwicklung aus Tansania. Nach den Wahlen im Oktober kam es zu massiven Protesten und mehrere westliche Botschaften, darunter auch die deutsche, fordern jetzt die Freilassung politischer Gefangener.
Dann haben wir noch eine beunruhigende Entwicklung aus Tansania. Nach den Wahlen im Oktober kam es zu massiven Protesten und mehrere westliche Botschaften, darunter auch die deutsche, fordern jetzt die Freilassung politischer Gefangener.
Die Situation dort scheint wirklich ernst zu sein. Was war denn der Auslöser für die Proteste?
Die größten Oppositionsparteien durften gar nicht erst an der Wahl teilnehmen. Präsidentin Samia Suluhu Hassan wurde im Amt bestätigt, aber die Oppositionspartei Chadema spricht von mindestens 700 Toten bei den Protesten.
Das sind dramatische Zahlen. Die EU-Delegation hat eine Stellungnahme auf X veröffentlicht, in der auch die Übergabe der Leichen getöteter Demonstranten an deren Familien gefordert wird.
Ja, und es gibt wohl glaubwürdige Berichte über willkürliche Tötungen, Verhaftungen und sogar Entführungen. Dabei hatte Hassan zunächst als Hoffnungsträgerin für politische Reformen gegolten.
Jetzt verschärfen sich die Sicherheitsmaßnahmen vor dem Unabhängigkeitstag am 9. Dezember. In Dar es Salaam wurden Armee und Polizei an wichtigen Verkehrsknotenpunkten stationiert. Demonstrationen sind an diesem Tag komplett verboten und selbst Aufrufe zu Demonstrationen in sozialen Medien sollen geahndet werden. Gegen den Chadema-Führer Tundu Lissu läuft derzeit ein Hochverratsprozess. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema, Afghanistan. Dort entwickelt sich tatsächlich wieder ein Tourismus, seit die Taliban 2021 die Macht übernommen haben. Das ist schon paradox. Das Informations- und Kulturministerium spricht von 8.000 ausländischen Touristen im letzten Jahr und bereits 7.000 in den ersten 6 Monaten dieses Jahres. Viele davon kommen aus westlichen Staaten. Die Taliban werben mittlerweile mit der jahrtausendealten Kultur des Landes, auch mit dem vorislamischen Erbe wie Buddhismus und Hinduismus. Ist das nicht dieselbe Organisation, die 2001 die Buddha-Statuen in Bamiyan gesprengt hat? Genau die. Aber heute können Touristen bei den Taliban Tickets kaufen, um die Überbleibsel dieser Statuen zu besuchen. Auch die Synagoge in Herat sei offen für Touristen, heißt es.
Allerdings gibt es Widersprüche. Ein Museumsmitarbeiter in Kabul sagt, die Taliban hätten mittlerweile einen großen Teil der Ausstellung zu Afghanistans vorislamischem Erbe entfernt. Und das, obwohl offiziell auf einem Schild steht, der Buddhismus sei ein bedeutender Teil der afghanischen Geschichte.
Die ganze Situation ist komplex. Das Auswärtige Amt warnt weiterhin vor Reisen nach Afghanistan. Und was die Reiseinfluencer angeht, die das Land in sozialen Medien bewerben?
Da ist dieses Video von jemandem, der sich Jake nennt. Eine Gruppe bewaffneter Männer mit Menschen, denen schwarze Säcke über den Kopf gezogen wurden. Und dann diese Welcome to Afghanistan-Botschaft.
Das zeigt schon, wie problematisch diese Art der Darstellung ist. Die bulgarische Touristin Anna Pelova sagt auch, Afghanistan ist kein Reiseland für Anfänger. Sie ist überrascht von der Kultur, aber die Situation der Frauen bedrücke sie sehr.
Apropos Frauen, da gibt es interessante Entwicklungen. Einige weniger arbeiten als Touristenführerinnen, obwohl Frauen aus zahlreichen Berufen gedrängt wurden.
Die ehemalige Studentin Niloufar Rahimi aus Kabul will sich als Touristenführerin selbstständig machen. Sie sagt, ich kann nicht zu Hause sitzen und nichts tun. Aber es ist riskant, weil Afghaninnen nicht ohne männliche Verwandten in andere Provinzen reisen dürfen.
Sie hat wenig Verständnis für Reiseinfluencer, die das Land nur positiv darstellen. Sie will zeigen, dass auch afghanische Frauen mehr mit ihrem Leben machen wollen.
So, kommen wir zum Sport. Da war gestern Nacht richtig was los in der NHL. Die Edmonton Oilers mit Leon Dreiseitel haben Seattle richtig abgefertigt. 9:4.
Dreiseitel hatte einen starken Auftritt mit einem Tor und 3 Vorlagen. Er ist mit 35 Punkten nach Connor McDavid zweitbester Scorer der Oilers und siebtbester der gesamten Liga.
McDavid hat übrigens einen Hattrick geschossen. Der deutsche Torhüter Philipp Grubauer kam beim Stand von 2:5 für Seattle ins Tor, konnte aber auch noch 4 Gegentore nicht verhindern.
Weniger erfreulich lief es für die anderen deutschen NHL-Profis. Nico Sturm verlor mit Minnesota 1:4 in Calgary, Tim Stützle mit Ottawa 2:4 gegen die New York Rangers.
Aber spektakulär war das Spiel von Moritz Seider mit Detroit. Die haben 5:6 nach Penaltyschießen verloren, aber Seider hatte 2 Torvorlagen.
Der bekam wieder die meiste Eiszeit bei seinem Team und kam auf einen Plus-Minus-Wert von 2, obwohl er fast die Hälfte der regulären Spielzeit auf dem Eis war.
Und dann haben wir heute Abend die WM-Auslosung in Washington. Julian Nagelsmann ist schon da und gibt zu, dass er Kribbeln im Körper hat.
Die Anspannung ist verständlich. Es geht um die Auslosung von 12 Vorrundengruppen mit 48 Mannschaften. Das ist ja eine völlig neue Dimension für eine Weltmeisterschaft.
Deutschland ist im besten Lostopf mit Argentinien, Spanien und Frankreich. Die 3 Gastgeber, USA, Mexiko und Kanada, sind als Gruppengegner ausgeschlossen.
Aber trotzdem kann es ungemütlich werden. Von Kolumbien bis Japan, Norwegen und möglicherweise Italien aus den Playoffs, da sind viele Kontrahenten möglich, die Stress auslösen können.
Nagelsmann hätte besonderen Reiz an einem Premierenduell mit Außenseitern wie Usbekistan, Curaçao oder Kap Verde. Aber mindestens so wichtig ist die logistische Konstellation.
Was meinst du damit?
Deutschland würde gerne an der Ostküste oder im mittleren Westen spielen. Keine ewig weiten Wege, gute Infrastruktur für das Teamcamp. Das wird alles durch die Gruppenzugehörigkeit entschieden.
Die Regeln sind komplex. 44 qualifizierte Teams wurden nach der Weltranglistenposition in 4 Töpfe eingeteilt. Die restlichen WM-Teams werden erst im März 2024 über 6 Playoff-Plade ermittelt.
Aus jeder Konföderation können nicht mehr als 2 Teams in einer Gruppe sein, außer bei Europa. Dort werden in 4 Gruppen 2 europäische Teams sein.
Die genauen Anstoßzeiten und Spielorte werden erst am Samstag verkündet. Deutschland soll zur Mittagszeit oder am Nachmittag spielen, also am deutschen Abend im TV.
Wahrscheinlich sind auch Spiele in Dallas, Atlanta oder Houston möglich. Die Stadien dort haben Dächer und sind klimatisiert, also trotz der Hitze kein Problem.
Die Show heute wird jedenfalls spektakulär. Heidi Klum moderiert, Robbie Williams und Andrea Bocelli treten auf. Sogar die Village People spielen YMCA.
Das klingt schon sehr nach einer auf Donald Trump zugeschnittene Show. Auch die Lospaten haben alle eine gewisse Nähe zum US-Präsidenten. Wayne Gretzky, Tom Brady, Shaquille O'Neal und Aaron Judge.
Und dann ist da noch diese Geschichte mit dem FIFA-Friedenspreis für Trump. Gianni Infantino sorgt damit wieder für einen Reizpunkt.
Offiziell ist das noch nicht bestätigt, aber alle im FIFA-Dunstkreis reden darüber. Die Kooperation zwischen US-Präsident und FIFA-Chef wird vielfach kritisiert.
Die Frage ist schon berechtigt. Hat Trump die Welt vereint, wie es von Preisträgern erwartet wird? Bekommt er den Preis nicht, wäre es jetzt nach all den Spekulationen ein Affront.
Na, wir werden sehen, was heute Abend passiert. Die Auslosung beginnt um 18 Uhr im ZDF.
Das war das Daily News Briefing von Artikli. Die Inhalte dieses Podcasts basieren auf gut recherchierten Nachrichtenmeldungen von Top-Journalisten. Mithilfe von künstlicher Intelligenz bereiten wir den Podcast auf und bringen ihn durch synthetische Stimmen zum Leben.
Es können daher inhaltliche, sprachliche oder technische Fehler auftreten. Artikli übernimmt keine Haftung für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität.
Danke für den Innovationsgeist und das Verständnis. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen.